Ich habe eine Freizeit in einem christlichen Freizeithaus an der Ostsee gemacht mit einer Freizeitgruppe. Und in diesem Haus hat auch eine Gemeinde sich getroffen, die sonntags Gottesdienst gefeiert hat. Und am Ende des Gottesdienstes sagten sie: Auf Wiedersehen, schöne Woche und kein Segen. Das gab ziemlich Diskussionen. Wieso kein Segen? Und dann sagten die: Ja, bei uns gibt's keinen Segen. Was würdet ihr denn sagen? Was ist Segen? Brauchen wir Segen? Was ist Segen? Eine spannende Frage, die dann aufkam, nicht bevor ich dazu sage. Wie würdet ihr es mit einem Satz sagen? Was ist Segen?
Spreche Gutes von Gott über einen Menschen aus.
Gutes von Gott über einen Menschen aussprechen? Wir sammeln einfach. Gottes schützende Hand über uns. Ich wiederhole nur, dass alle verstehen.
Wenn ich einen Menschen segne, dann stelle ich ihn in die Gegenwart Gottes.
Wenn ich einen Menschen segne, stelle ich ihn in die Gegenwart Gottes.
Segen, das heißt irgendwie, Gott meint es gut mit mir.
Gott meint es gut mit mir. Ja, dass Gott uns freundlich ansieht, maronitischen Segen. Ihr kreist das Thema sehr schön ein. Und auch der nächste Punkt, den ich habe, der ist eben gerade angesprochen. Ich möchte am Anfang mal kurz auf den Segen eingehen und dann habe ich das Thema schieben, der Segen der anderen. Einen, wie ich finde, total spannenden Aspekt, das einander zum Segen zu werden, als Hauptgedanken am Schluss noch etwas entfalten. Also der klassische Segen, die Frage, steht in 3. Mose 6, 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, sagen: Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Vielleicht bevor ich drei Gedanken dazu äußere.
Deuteronomie 4. Mose 6.
Ich habe es falsch aufgeschrieben, danke. Sehr gut. Zur Auflösung, diese Gemeinde, die sich dort im Freizeithaus traf, ist so eine Brüdergemeinde. Und Brüdergemeinden sprechen am Ende grundsätzlich keinen Segen. Dahinter steckt der Gedanke, segnen kann nur der Höhere, so ihre Argumentation. Gott ist der, der segnet, wir können gar nicht segnen. Wenn der Text jetzt nichts hineinsieht, kriegen ja die Menschen den Auftrag, einander zu segnen. Und das wollen wir uns etwas genauer ansehen. Mit drei Gedanken. Der erste Segen kommt von Gott. Der zweite Segen führt zu Gott. Und der dritte dann etwas längere. Segen ist Gemeinschaft in Gott. Zunächst, Segen kommt von Gott. Die Betonung liegt darauf, dass Gott uns segnen will. Er gibt den Auftrag, er möchte etwas. Der Herr segne dich. Das ist der Anfang. Gott ist also hier der Handelnde. Und der Empfänger des Segens ist der, der sich Gottes Segen aussetzt, ihn sich zusprechen lässt. Diesen Segen empfingen die Juden, wann immer sie Gemeinschaft hatten und auch ihre Gottesdienste feierten. Denn wo Gott ist, ist Segen. Der Herr segne dich bedeutet zuallererst, Gott will, dass du ein Gesegneter bist. Sonst wird er nicht den Auftrag geben. Gott will, dass du ein Gesegneter bist. Und gesegnet ist, wer Gottes Handeln an sich zulässt. Wer sagt, ich bin da, wo Gott ist, und wenn Gott etwas tut, bin ich dabei. Und an der Geschichte Israels, ich muss ein bisschen abkürzen das Ganze, an der Geschichte Israels sehen wir, dass Israel immer dann gesegnet war, wenn es das tat, was Gott wollte, wenn es in der Gemeinschaft mit Gott lebte, auf ihn hörte und das dann auch tat. In den folgenden Aussagen wird der Segen etwas konkretisiert. Zu Gottes Segen gehört dann auch die Bewahrung. Der Herr segne dich, jetzt der Herr behüte dich. Im Segen leben heißt dann, Gott wird auf deine Wege Acht haben. Nein, der Psalm heißt es, Gott schläft und schlummert nicht. Und ich finde es einen wunderschönen Gedanken, wenn ich mich ins Bett lege. Gott ist wach und passt trotzdem auf. Er behüte dich. Gott ist hellwach, wenn es um dich geht. Und Gott ist nicht einer, der dich wie eine Marionette durchs Leben ziehen will. Nein, er möchte, dass du als sein Kind in seiner Nachfolge entdecken lernst, wo es mit ihm lang geht. Und darum heißt es weiter, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wir wissen, in der Ewigkeit heißt es, wird es keine Sonne mehr geben, weil Gottes Licht alles hell machen wird. Also heller als Gott geht nicht. Heller als Gott geht nicht. Und dieses himmlische Licht können wir bereits heute finden, indem wir auf Jesus sehen. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir entdecken, wie Jesus ist, entdecken wir, wie Gott uns wirklich sieht. In Jesus entdecken wir, wie Gott uns wirklich sieht. Kein Mensch kann Gott sehen, aber Gottes Gesicht ist Gesegneten zugewandt. Er sieht uns an. Er sieht unsere Fragen, er sieht unsere Unklarheiten, er sieht unser Nichtwissen, wie, wo, wann wir etwas tun sollen, wie es weitergehen soll. Ne? Das Gebet von vor der Wahl zeigt ja, dass es eine ganz große Unsicherheit gibt, ganz große Hilflosigkeit und sicher super, sich damit an Gott zu wenden. Und Jesus hat in seinem Leben gezeigt, dass Gott uns ansehen möchte, dass er unser Leben hell machen möchte. Wenn so Gottes Angesicht über uns leuchtet, bedeutet der Segen Gottes, dass wir unser Leben von ihm durchleuchten lassen. Dass wir alle unsere Entscheidungen aus seiner Sicht treffen. Dass er auch die dunklen Stellen in unserem Leben hell machen will. Darüber kann man sicher zu Tode erschrecken, wenn man entdeckt, was so alles in den Tiefen des eigenen Lebens schlummern kann. Also ich erschrecke manchmal darüber, wenn Gott es so richtig hell macht. Und ich denke, Mensch, Walter, was ist in dir noch alles drin, was nicht gut ist? Und wenn sein Angesicht über uns leuchtet, er es hell macht, finde ich total spannend. Die nächste Aussage heißt nämlich, er sei dir gnädig. Der Herr sei dir gnädig. Zum Segen gehört nämlich nicht nur das schonungslose Aufdecken, und zwar Schuld, was sich gar nicht vermeiden lässt, wenn die Gegenwart Gottes treten. Es gehört auch die Zusage Gottes dazu, er ist dir gnädig. Wir haben einen Gott, der uns durch und durch kennt, dem nichts verborgen ist, auch unsere tiefsten Gedanken nicht, der genau weiß, auch mit welcher Motivation wir etwas tun und nicht tun. Und trotzdem liebt er uns. Trotzdem liebt er uns. Und Gnade ist sein Angebot, damit wir den Segen nicht verlieren. Gnade bekommt, wer Schuld einsieht und um Vergebung bittet. Es tut so gut, so im Angesicht Gottes zu leben. Und wir dürfen es. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Noch finde ich ein wunderbares Bild. Sendet mich ein bisschen an das Erlebnis, das ich mal vor vielen, vielen Jahren mit unserer Tochter hatte, als sie gerade laufen lernt. Inzwischen ist sie etliche Jahre verheiratet, also schon ein paar Jahre her. Und Kaufhäuser wie damals gibt es heute auch kaum noch, sagen Kaufhaus über mehrere Etagen. Und ja, wir hatten immer gesagt, lauf nicht weg. Welche Kinder laufen nicht weg? Sie lief natürlich weg. Und ich sah das und ich lief ihr nach, aber versteckt. Ich versteckte mich immer so in diesen Kleiderständern und so. Ich hatte sie immer im Blick, aber sie konnte mich nicht sehen. Ich wollte sie auch nicht strafen, ich wollte einfach mal deutlich machen, warum wir dieses Verbot ausgesprochen hatten. Sie sollte mal erleben, dass sie plötzlich hilflos ist. Und ich bin ihr gefolgt, weil ich eines nicht wollte. Ich wollte nicht, dass sie zu dicht an die Rolltreppe kommt und da in Gefahr gerät, dass ich rechtzeitig eingreifen kann. Und ich wartete, bis sie merkte, dass sie verlaufen hatte, anfing zu suchen. Ob sie da schon angefangen hat zu weinen, weiß ich nicht mehr. Dann habe ich sie in Hand genommen und wir sind wieder zurückgegangen. Ich hatte sie nicht aus den Augen verloren, obwohl ich genau wusste, was sie tat und dass sie das nicht tun sollten. Und deshalb bin ich ein Stückweise mit dieser Aussage. Im Angesicht Gottes Leben heißt, Gott wacht immer über dir und mir. Nie wird er dich aus seinem Blick verlieren. Und niemals wirst du auch nur einen Schritt tun müssen, ohne dass Gott es sieht und dich im Blick hat und helfend eingreifen will. Um so im Segen Gottes zu leben, heißt immer unter Gottes Schutz unterwegs zu sein. Der letzte Teil heißt, er gebe dir Frieden. Ein paar mehrere Aspekte haben. Kurz einen möchte ich nennen. Segen heißt auch, ich muss mir nicht selber Recht verschaffen. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das erlebt man manchmal. Nicht immer gelingt es uns in Frieden mit den Nachbarn, mit Kollegen, mit Chef und manchmal auch in der Familie zu leben. Unfriede belastet, macht mürbe. Unfriede raubt einem jede Freude. Im Segen Gottes zu leben heißt, ihn tun zu lassen, was ich nicht tun kann. Was ich tun kann, ist in der Gnade Gottes zu leben, bereinigen, was zwischen mir und Gott steht und in Frieden mit Gott so zu leben. Aber ich kann auch nur versuchen zu bereinigen, was zwischen Menschen steht, zwischen mir und anderen. Obwohl der andere mich will, werde ich alles vergeblich versuchen. Aber da darf ich mich in den Frieden Gottes zurückziehen. Da muss ich nicht in den Groll hinein. Und das ist der ganz große Kampf, glaube ich, auch den wir als Christen oft haben. Dass wir uns selber Recht verschaffen wollen, dass wir uns selber anfangen wollen zu kämpfen, weil es uns ärgert, weil es uns aufwühlt. Aber im Frieden Gottes zu leben heißt, ja, ich kann nicht, ich bin dein Kind, du bist der Chef, mach du es. Von Gott habe ich die Garantie meiner Vergebung. Er verspricht mir immer wieder, mit mir Frieden zu schließen. Und wenn ich diesen Frieden habe, den er mir gibt, kann ich auch Frieden mit anderen leben. Auch wenn sie nicht Gutes mit mir wollen. All diesen Aspekten ist eines gemeinsam. Segen kommt von Gott. Gott ist die Quelle des Segens, wir die Empfänger. Und dass wir einander und sogar unsere Feinde segnen sollen, zeigt ein weiterer Aspekt des Segens, den ich so beschrieben habe. Segen führt zu Gott. Wir haben es eben festgestellt, Segen ist immer untrennbar mit der Nähe zu Gott verbunden. Im Alten Testament wird der Segen oft auch mit Reichtum, mit großer Familie, mit Macht und Einfluss verbunden. Da denken wir vielleicht an Abraham, an Jakob oder auch an Salomo. Das Schöne ist, dass die Sonne wieder da ist. Empfinde ich auch als einen himmlischen Segen. Nach dem ganzen Dunkel, es tut richtig gut. Wie das Licht Gottes, das tut dann auch gut, wenn es. Man merkt eine Weile, man kommt aus dem Dunkel. Vielen Dank, Sascha. Also im Alten Testament wird Segen oft auch mit Erfolg, mit Macht, mit Einfluss verbunden. Es ist aber auch eine Art verführerischer Segen, möchte ich mal sagen. Denn Erfolg erhöht immer auch das Risiko, sich von Gott loszusagen. Weil, wo ich Erfolg habe, habe ich Erfolg. Ich hab's ja drauf. Ich kann's ja. Falsch, aber diese Gefahr besteht. Und deswegen ist der Segen ein bisschen zweiseitig. Denn im Umkehrschluss heißt es nicht, und das ist auch ganz wichtig, dass alle, die eben nicht Erfolg haben, die nicht reich werden, die keinen Einfluss haben, vielleicht immer eins auf die Mütze bekommen, nicht gesegnet sind, wäre ja dann der Umkehrschluss. Aber so ist es nicht, denn gesegnet bin ich nicht immer, wenn ich erfolgreich bin. Aber ich bin immer gesegnet, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott lebe. Ich bin nicht immer gesegnet, wenn ich erfolgreich bin. Kann eine Form des Segens sein? Ja. Aber ich bin immer gesegnet, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott lebe. Und dann heißt dann auch für uns, wenn wir die segnen sollen, die uns Böses wollen, die Christen verfolgen, sogar umbringen, dann bedeutet Segen, dass wir diesen Menschen die Gegenwart, die Nähe Gottes zusagen, sie bildlich oder im Gebet in Gottes Angesicht drücken. Und sie sozusagen in sein Blickfeld stellen, damit Gott ihr Leben hell machen und sie verändern kann. Ich glaube, das Bild kann hilfreich sein, weil manchmal ärgert man sich ja schon über die, die einem ständig querkommen. Und die soll ich jetzt auch noch segnen? Aber segnen heißt, ich setze sie Gottes Angesicht aus, dass er es hell machen kann, dass er sie überführen kann. Und damit bin ich am dritten Aspekt angekommen. Segen ist Gemeinschaft in Gott. Das ist ein bisschen ausführlicher. Wir sprechen uns den Segen im Auftrag Gottes zu. Und darum bin ich ganz froh, dass wir den Gottesdienst immer mit Segen beenden. Finde ich richtig schön. Man muss es nicht machen, aber wir dürfen es im Auftrag Gottes, diese Nähe Gottes zusprechen. Wir sagen damit, dass wir auch miteinander in seinem Segen, in der Gemeinschaft mit Gott leben und bleiben wollen. Und eine besondere Form dieses Gesegnetseins ist dabei gerade eben die Gemeinschaft in Gott. Wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind, da sind sie gesegnet. Bei Jesus und damit die Gemeinschaft mit Gott unter ihnen ist. Soll ich mal kurz durchzählen? 1, 2, oh, reicht. 3. Ist das nicht super? Jesus ist mitten unter uns. Wir sind Gesegnete. Und darum erleben wir hier in der Gemeinschaft mit Gott, auch in Gottesdiensten oder wo wir uns Christen miteinander treffen, ist das ein kleiner Hauskreis, erleben wir den Segen Gottes in einer ganz besonderen Weise. Und diese ganz besondere Weise entdecken und erleben wir, glaube ich, auch je größer die Treffen sind. Ihr habt das bestimmt schon erlebt, da geht man auf Kongresse, auf große Veranstaltungen, Tagungen oder die stillen Tage, Perspektive, EG-Festen, Rade vom Wald, wo viele Christen Gemeinschaft mit uns, mit Gott haben. Und wo immer es um Gott ging, wo wir die Nähe Gottes in besonderer Weise erlebt haben, erleben wir, so etwas tut gut. Das ist der Segen, den wir mitnehmen, weil wir Gemeinschaft unter seinem Wort hatten. Und jetzt merken wir vielleicht auch, warum Segen so schwierig zu beschreiben ist. Wir hatten am Freitag unser erstes Treffen in Nordhorn, wo auch mal ACK-übergreifend wir zu einem Frühstück eingeladen hatten, zu den ganzen Pfarrer, Gemeindeleiter aus den verschiedenen Kreisen. Und wir waren gespannt, wie es werden wird. Also wäre eigentlich ein Zeugnis wert, wie es zu dieser ganzen Geschichte gekommen ist. Es haben sich jeweils über 20 Leute angemeldet. Und es war eine richtig schöne Gemeinschaft. Ich habe mit Lea gesprochen, sie sagte auch, ja, das war einfach schön, es tat gut, hat ermutigt. Dann habe ich gesagt, ja, das, was wir so als Ermutigung, als schön erleben, ist nichts anderes als Segen. Dass Gott uns Gutes tut und das Gute kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Und wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Gott tut uns gut und wir können es manchmal nicht genauer beschreiben, wieso das so ist. Aber es tut uns gut, wenn wir erleben, dass das, was wir getan haben, er wollte, dass wir es taten. So habe ich es persönlich erlebt. Für mich war das eine Geschichte, wo ich eigentlich menschlich gesprochen mehr oder weniger reingerutscht bin, die Gott so angeleitet hat, dass zu diesem Treffen kam. Da ist man richtig erbaut davon, weil man merkt, Gott tut was und du darfst dabei sein. Ihr merkt, es ist nicht in Worte unbedingt zu fassen, aber es ist ein ganz tiefes Erleben. Und es tut gut. Und es ist der absolute Höhepunkt des Segens überhaupt, dieses Gute, das haben wir vorhin in der Textlesung schon gelesen, diesen ganzen Abschnitt, wo es in Epheser 1,3 heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also einen größeren Segen als Gott können wir nicht, als Jesus können wir nicht haben. Mit allem in Jesus gesegnet. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du die Fülle des Segens. Frage, setzt uns diesen Segen immer aus, oder sagen wir, ein bisschen weniger wird mir lieber. Und auch dieser Gedanke, dass wir einander nicht segnen sollen, dagegen steht Lukas 24,50, wo Jesus bei seiner Himmelfahrt die Jünger gesegnet hat. Das heißt, bei seinem Abschied, bei seiner Himmelfahrt segnete er die Jünger. Und er hat ihnen damit zugesagt, ich bin bei euch alle Tage, vergesst das nicht. Mit anderen Worten, lebt weiterhin mit mir in meinem Wort und bleibt zusammen. Das hat er noch ein paar Mal extra gesagt, bleibt zusammen, bis der Geist kommt. Und auch danach bleibt zusammen. Warum? Es geht um das Erleben des Segens in der Gemeinschaft, im Miteinander, in der Gemeinde. Und das ist ein besonders spannender Aspekt, wenn es darum geht, der Segen des anderen. Denn wir können und sollen einander auch zum Segen werden. Das habt ihr sicher in der einen oder anderen Form schon mal erlebt. Und ihr lebt vielleicht auch nach den Gottesdiensten so. Für den einen ist ein Satz aus der Predigt, für den nächsten ein Zeugnis vielleicht, was hier vorne gesagt wurde. Der dritte hat irgendeine Liedstrophe. Der vierte im Gespräch hinterher, wo er sagt, das hat mir heute geholfen. Wisst ihr, alles ist Gott. Gott benutzt das alles, uns Gutes zu tun. Wo wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, hat er hunderte von Wegen. Und so unterschiedlich wie wir sind, wir dürfen uns in unserer Unterschiedlichkeit genauso begegnen, wie wir es brauchen und verstehen. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, hey, du bist mir zu einer Gebetserhörung gekommen. Das ist Wirkung des Segens, da bist du jemandem zum Segen geworden. Oder viele Kranke erleben Kraft und Trost, weil sie von anderen Kindern Gottes besucht werden oder spüren, dass für sie gebetet wird. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten würden, käme bestimmt auf ganz viele Beispiele, wo wir das schon erlebt, gehört oder gesagt bekommen haben. Und wenn du noch zu denen gehörst, die daran so ihre Zweifel haben, wie du denn in deiner Art, mit deinen, offensichtlich die Grenzen, die man vor Augen hat, fragst, wie kann ich denn anderen zum Segen werden? Dafür habe ich jetzt einen längeren Text, den ich vorlesen möchte. Und seht einmal, wie viele Personen in diesem Text jetzt mit Namen genannt sind. Und vielleicht klingt es euch bei euch bei dem einen oder anderen Namen. Bin ich auch mal gespannt. Es ist Ende vom Römerbrief, den Paulus geschrieben hat. Da heißt es: Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, den nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meine Lieben, die aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tryphena und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihm. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich überspringe. Es grüßen euch Timotheus, meine Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Wie viele Personen habt ihr gezählt?
32.
Habt ihr mit irgendwelchen Namen was Besonderes verbunden? Wie bitte? Ja. Ich kam auf 35. Ich blende es nur ganz kurz ein. Ich lese es nicht alles vor. Die ersten 11. Ich gehe gleich auf einige noch ein bisschen ein. 12 bis 18 sind hier. 23 bis 32. Und 33 bis 35. Also nach meiner Zählung sind es 35 Menschen, die Paulus hier mit Namen nennt. Wenn man das so liest, dann hat man so den Eindruck, ach, da ist Paulus mittendrin, seine Gemeinde, seit vielen Jahren eine enge Gemeinschaft, ein tolles Miteinander. Nur Römer 1, Vers 10 lesen wir, und alle Zeit mein Gebet flehe ich, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Das heißt, all diese Namen, Paulus war nie da. Paulus war nie da. Er kennt die Gemeinde nur vom Hören her. Und dennoch hat er so eine riesen Liste am Ende voller Namen, die er mit dieser Gemeinde verbindet. 27 Menschen nennt Paulus namentlich, dazu weitere, die er kennt, ohne sie konkret mit Namen zu nennen. 8 gehören zu dem Team, die wir Paulus ein bisschen näher gekannt haben, die mit dem Gemeinde in Rom verbunden hat. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr den Römerbrief schon gelesen habt und ob ihr euch diesen Namen schon mal angeguckt habt. Macht man meistens ja nicht. Liest man eher drüber. Aber habt ihr schon mal gefragt, warum diese Namen da alle erwähnt sind? Warum die alle in der Bibel drinstehen? Wir sagen ganz einfach, weil Gottes Segen immer auch mit Menschen zu tun hat. Und weil Gottes Segen durch Menschen weitergegeben wird. Und jeder dieser Namen steht für eine von Gott besonders begabte Person. Und auch die Personen, von denen wir nichts weiter wissen, die hier erwähnt sind, sind darum erwähnt, weil sie Teil von Gottes Segensgeschichte sind. Und wir merken in diesem Text, und das finde ich so spannend daran, deswegen habe ich ihn komplett gelesen, wie viel Gott wirkt durch die sogenannten Nobodies und No-Names. Menschen, die man gar nicht im Blick hat. Menschen, wo man erst merkt, dass sie fehlen, wenn sie fehlen. Weil sie ihren Dienst fröhlich, ohne großen Aufwand, ohne großen in Erscheinung zu treten, getan haben. Unauffällig, danke. Aber Gott hat sie im Blick. Und ich finde es schön, dass das hier in diesem Text einfach mal so vorkommt. So viele Namen. Er hat sie als seine Gemeinde zusammengestellt. So. Kennen wir alle Namen derer, die bei uns mitmachen? Wir sind keine so große Gemeinde. Aber egal, wo du bist, wo du deinen Platz einnimmst, bist du einer, der Gott dahingestellt hat, den er da den Platz segnen möchte und der da zum Segen werden darf. Diese Namen stehen im Wort Gottes für alle Menschen, die sich so klein, unbedeutend im Reich Gottes vorkommen, die manchmal für die großen Macher uninteressant sind. Aber es sind genau die Treuen, die oft stillen im Lande. Das sind die, die ganz selten vorne stehen, aber ohne die vieles nicht läuft. Es sind die, die man leicht vergisst, wenn man sich für Mitarbeiter bedankt und dann erst schmerzhaft merkt, wenn sie nicht mehr da sind. Das sind Menschen, die oftmals ihre eigene Gabe nicht für groß halten, aber in Treue unverzichtbar sind. Und darum finde ich es so schön, dass hier in der Bibel, im Wort Gottes, sie einmal namentlich erwähnt sind, einige, stellvertretend. Hier stehen sie, weil sie in Jesus gesegnete Menschen sind, die anderen zum Segen geworden sind. Ein paar dieser Menschen möchte ich noch etwas näher betrachten. Das ist die Diakonisse, die Phoebe. Sie war Gemeindehelferin aus Kenchrea. Ihre Aufgabe war es, den Brief nach Rom zu bringen. Ohne diesen Dienst hätten wir den Römerbrief vielleicht heute nicht in der Bibel. Da waren Priska und Aquila, die Namen sind uns eher bekannt. Ein Ehepaar, manchmal wird auch zuerst die Frau genannt. Sie waren Gastgeber der Hausgemeinde. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 18, da heißt es, sie haben wörtlich ihren Hals unter das Beil des Henkers gelegt. Das heißt, sie haben ihr Leben riskiert für das Evangelium. Dann ist ein Epänetus erwähnt. Er war der Erste, der in der Provinz Asia zum Glauben gekommen ist. Eine Information. Dann Andronikus, Junias, Herodian, Lucius, Jas und Sosipater, die Paulus alle kennt, weil sie, man könnte heute sagen, im erweiterten Familienkreis gehörten. Die kommen aus dem gleichen Stamm wie er. Wir erfahren von einem Rufus, wo er schreibt, grüßt Rufus, den Auserwählten, dem Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Sagt euch Rufus was. In Markus 15, 21, 22 heißt es, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage, und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Das heißt, es spricht nach einigen Auslegern vieles dafür, dass hier um diesen Rufus aus Markus 15 handelt. Wenn das so ist, ist sein Sohn Mitarbeiter von Paulus, und dann ist die Ehefrau des Simon von Kyrene die Frau, die Paulus hier als seine wie Mutter bezeichnet. Und alle anderen namentlich genannten Personen, denen man ihre Liebe zu Jesus aus diesen Zeilen abspürt und herauslesen kann, ihre Gabe des Dienens aufopfernd einbringen, wie Maria und Persis, die ganz einfach geben, was sie haben, leben, was sie sind, im Dienst für Jesus und seine Gemeinde. Soweit die Personen, die Paulus in Rom kennt, von denen er weiß, ohne jemals selbst dort gewesen zu sein. Dann haben wir noch die, mit denen er zusammenarbeitete. Nichts auch spannender ist dieser Jason aus Thessaloniki, Griechenland. Dann ist er Lucius, ein Lehrer oder Prophet aus Antiochia, zum Beispiel in Asien. Oder Timotheus, der als junger Gemeindeleiter, Schüler von Paulus, war aus Derbe stammt, Sohn einer jüdischen, gläubigen Frau, eines griechischen Vaters, der für Jesus schon mal im Gefängnis war. Wenn man das so sieht, merken wir, wo die alle herkommen, und dann ist Globalisierung nicht mehr erst ein Thema von uns heute. Damals war das auch schon global, wenn es um das Reich Gottes ging. Wir haben den Tertius, der für Paulus den Brief geschrieben hat, und er hatte auch schon persönlich Bekannte in Rom, wie wir lesen. Und der Erastus, er war mit Timotheus unterwegs in Mazedonien, um die Reise von Paulus vorzubereiten. Und als letztes noch Gaius aus Derbe. Er erlebte mit Paulus die Revolte in Ephesus, wo es um die Göttin Diana ging, wo das Evangelium so erfolgreich war, dass der Verkauf der Götzenbilder so eingebrochen ist, dass die Götzenschmiede auf die Barrikaden gingen und Paulus rausschmissen. Da war dieser Gaius auch mit dabei. Der Segen der anderen. Wir haben gesehen, Paulus selber war kein Einzelkämpfer. Und er hatte viele und zum Teil völlig unbekannte Mitarbeiter dabei, ganz viele sogenannte No-Name-Christen. Einige sind mal hier namentlich erwähnt. Paulus lebte seine Gabe und er lebte ebenso von den Gaben der anderen. Letztlich stehen alle Namen für Menschen, die das, was sie hatten, miteinander für Jesus einbrachten. Sie lebten in geistlicher Gemeinschaft. Jesus war ihr Mittelpunkt. Gemeinsam wurden sie einander und an anderen zum Segen. Und darum, der Nachfolge Jesu, geht es nicht darum, wie viel oder wie wenig du von dir hältst. Lass dich auch nicht davon leiten, was andere über dich denken. Sei weder hochmütig, noch halte dich für unbrauchbar. Beides sind teuflische Versuche und setzt sich am Dienst zu hindern füreinander und den Segen zu schmälern. Denn als Kind Gottes gilt dir, Jesus hat dich gerufen. Jesus will dich in seiner Gemeinde gebrauchen, da wo er dich hingestellt hat, dass du selber gesegnet wirst und anderen zum Segen wirst und wir als Gemeinde über die Grenzen hinaus auch zum Segen werden. Jesus hat dich gewollt, er braucht deine Gaben, deine Grenzen, finde ich wichtig, Gaben und Grenzen, er braucht beides, damit wir einander zum Segen werden. Und über allem gilt für Kinder Gottes, in Jesus sind wir gesegnet, Punkt. Wer mit Jesus lebt, ist gesegnet und kann zum Segen für andere werden. Darum, um in diesem Segen zu bleiben, suche die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Freue dich daran. Und wenn es mal nicht so schön ist, Gott segne trotzdem. Gibt's eine nette Geschichte. Eine ältere Frau wird nach dem Gottesdienst vom Pfarrer verabschiedet und gefragt, was sie denn mitnimmt vom Gottesdienst. Da sagt sie, nichts. Bin schon so vergesslich. Der Pfarrer ist ein bisschen entsetzt und sagt die Frau zu ihm, aber wissen Sie, Herr Pfarrer, das ist nicht schlimm. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, aber ich war hier in der Gemeinschaft, ist alles durch mich durchgeflossen, ich bin wieder rein. Das heißt nicht, dass ihr nichts mitnehmen sollt, aber auch wenn mal das Gefühl, das ist ja immer die Gefahr, dass man viel vom Gefühl abhängt. Abhängig, mal wenn das Gefühl nicht da ist, Gott wirkt und die Gemeinschaft wirkt und lass es zu, dass Gott dich segnet. Halte die Gemeinschaft und nutze die Gemeinschaft, dass du auch anderen zum Segen wirst. Amen.